Deutschlandfunk.
DLF Magazin.
Heute mit Irene Geuer und ich nehme Sie mit auf das Personalkarussell der SPD. Denn Scholz ist nicht der Einzige, der eine neue Aufgabe in der Partei hat oder bekommen soll. Wir machen eine Zeitreise ins Jahr 1961 zum Beginn des Mauerbaus in Berlin und schauen auf die Reflexion heute. Und wir besuchen Erftstadt westlich von Köln. Dort bewerben sich 5 Frauen um das Amt der Bürgermeisterin. Guten Abend. Die SPD macht in dieser Woche von sich reden. Sie hat also einen Kandidaten für die Bundestagswahl im September kommenden Jahres, Olaf Scholz, der Finanzminister. Und diese Nachricht hat auch gleich dafür gesorgt, dass die Umfragewerte der SPD gestiegen sind, wenn auch nur leicht, auf 18%. Aber manche sagen doch, was für ein Wagnis. Über ein Jahr vor der Bundestagswahl wird der Kandidat bekannt gegeben. Da liegt noch ein langer Marsch vor Scholz. Und die Bekanntgabe dann auch noch zu einer Zeit, da die Menschen sehr viel mit Corona-Pandemie beschäftigt sind und noch dazu in Tagen, die wahrscheinlich die heißesten dieses Jahres sein werden. Frank Capellan, unser Hauptstadtkorrespondent, beobachtet die Szenerie. Herr Capellan, war das ein gut gewählter Zeitpunkt?
Ja, man kann das in Frage stellen. Ich persönlich würde sagen, doch, das ist den Sozialdemokraten ganz gut gelungen. Man hat das Sommerloch in dieser Woche ganz gut gefüllt. Man hat es von langer Hand eingefädelt. Das war nicht so eine Holter-die-Polter-Nominierung des Kanzlerkandidaten, wie wir das in den vergangenen Jahren oft erlebt haben. Das ist von langer Hand vorbereitet worden. Und man war stolz wie Oscar, salopp gesagt, dass niemand wirklich Wind davon bekommen hatte. Also, dass man es unter der Decke halten konnte. Wobei man natürlich sagen muss, alle haben damit gerechnet, das kann nur Olaf Scholz sein, der die SPD in den Wahlkampf führt. Also da waren zwar noch ein paar Nebelkerzen geworfen worden, aber im Grunde war es klar, es ging um den Zeitpunkt. Und ja, da würde ich sagen, da hat man das Sommerloch gut genutzt. Die SPD hat sich dann ins Gespräch gebracht, auch schon durch Interviews, die Saskia Esken am letzten Wochenende dann gegeben hatte, am Tag eben vor der Nominierung von Olaf Scholz.
Die Umfragewerte zeigen ja auch, dass nur einer beliebter ist als Scholz und der heißt Markus Söder.
Ja, und Markus Söder hat eigentlich aber relativ gelassen reagiert. Und die große Frage ist ja noch, wird er überhaupt antreten als Kanzlerkandidat? Der lässt sich ja da auch noch bitten, er ziert sich. Er muss durchgesetzt werden bei den Christdemokraten, aber er hätte die große Chance, erstmals für die CSU die Kanzlerschaft zu holen. Und er hat dieses Interview von Saskia Esken eigentlich als Steilvorlage genutzt. Dieses Interview, das ARD-Sommerinterview vom vergangenen Sonntag, wo Saskia Esken gesagt hat, naja, wir würden ein Linksbündnis mit den Grünen natürlich anstreben, möglicherweise sogar unter den Grünen als Juniorpartner. Und dann hat Söder sofort gesagt, ja, wofür braucht man dann eigentlich noch einen Kanzlerkandidaten, wenn ihr von vornherein schon jetzt die Wahl verloren gebt? Also da würde ich sagen, ist es nicht wirklich gut gelaufen bei den Sozialdemokraten. Scholz musste dann auch sagen, natürlich möchte ich eine Regierung führen, ich will Kanzler werden, ich will nicht als Junior mit den Grünen und der Linkspartei regieren. Ich würde sagen, wenn Söder gegen Olaf Scholz antreten sollte, dann wird es eng für Scholz. Er hätte meiner Ansicht nach vor allen Dingen Chancen, wenn ein Friedrich Merz antreten würde. Aber so weit sind wir ja noch nicht bei der Union, weil dann ein linkes Programm gegen ein eher neoliberales Programm der Union stehen würde. Da wären die Unterschiede weitaus gravierender als bei dem Duo Scholz gegen Söder.
Bleiben wir mal bei Saskia Esken. Die hat ja auch erklärt, dass sie ein progressives Linksbündnis für den Bundestag anstrebt. Passt das zu einem Olaf Scholz?
Ja, nicht wirklich. Der muss sich da schon etwas verbiegen. Das haben wir jetzt gestern gerade wieder gesehen. Da ist Olaf Scholz in der Sendung Maischberger ein bisschen gegrillt worden, sage ich mal. Da wurde eben auch gefragt, ja, Sie wollen mit einer Linkspartei regieren, die ein bedingungsloses Grundeinkommen etwa fordert, die aus der NATO raus will, die einen Spitzensteuersatz von 75% ins Gespräch bringt. Und da konnte Scholz dann nur sagen, naja, da gibt es noch viel zu klären. Die sind eigentlich noch nicht regierungsfähig. Und da hat er natürlich der eigenen Parteichefin Saskia Esken widersprochen, die ja seit Tagen immer wieder von einem progressiven Bündnis, so hat sie es ausgedrückt, gesprochen hat. Also da sind die Messen noch nicht gesungen. Und Olaf Scholz versucht natürlich zu verhindern, Wähler zu verprellen, die im bürgerlichen Lager in der Mitte zu finden sind. Denn wenn er jetzt mit einem Linksbündnis kommt und das allzu offensiv tut, so offensiv tut, wie es die Parteivorsitzende macht, dann sieht es schlecht aus, um ausreichende Mehrheiten zusammenzubekommen.
Wie sieht das überhaupt aus mit dem Verhältnis der Parteispitze zu ihm? Also Esken und Walter Borjans hatten ihn ja sozusagen beim Wettstreit um den Parteivorsitz niedergerungen. Jetzt heißt es, sie stehen hinter ihm.
Nicht wirklich, gezwungenermaßen würde ich sagen. Und das war ja auch das Bizarre an dieser Vorstellung, als die beiden da neben Olaf Scholz standen, Olaf Scholz in der Mitte. Da habe ich mich auch gefragt, was muss ihm durch den Kopf gehen und den beiden auch. Und Saskia Esken hat sich da gewissermaßen schon entschuldigt für ihren Schwenk und hat gesagt, alle, die das jetzt nicht so nachvollziehen können, dass wir ausgerechnet Olaf Scholz, den wir im Wahlkampf um den Parteivorsitz dermaßen bekämpft haben, dass wir ausgerechnet den jetzt zum Kanzlerkandidaten machen, bitte ich nun um Vertrauen. Aber natürlich hat Olaf Scholz in der Corona-Krise als Vizekanzler, als Finanzminister an Reputation gewonnen. Es gab überhaupt keine Alternative zu ihm. Also die beiden haben es sich nicht zugetraut, keiner von beiden die Kanzlerkandidatur zu übernehmen. Man hat noch Gespräche geführt mit anderen, Manuela Schwesig, die aber wegen ihrer gerade überstandenen Krebserkrankung abgesagt hat. Rolf Mützenich war da noch ins Gespräch gebracht worden, der Fraktionsvorsitzende, um den Anschein zu wahren, als hätten die beiden wirklich eine Wahl gehabt. Aber am Ende, Ironie der Geschichte, mussten sie ausgerechnet Olaf Scholz dann nominieren.
Und dann gibt es ja auch noch den Juso-Chef Kevin Kühnert, der auch Scholz bisher sehr kritisch gegenübergestanden hat. Er hat sich ja auch damals für Esken und Walter Borjans ausgesprochen. Aber auch jetzt sagt er ist an Scholzens Seite. Wieder die Frage, wirklich, ist das so?
Ja, das ist schon eine verrückte Geschichte. Sie sagen zu Recht, er hat sich für die beiden ausgesprochen und ohne das Votum der Jusos, ohne diese klare Aussage von Kevin Kühnert für Saskia Esken und Norbert Walter Borjans wären die beiden wahrscheinlich nie Parteivorsitzende geworden. Dann hätte Olaf Scholz mit Clara Geiwitz das Rennen gemacht. Ich glaube, das kann man so sagen. Aber er hat meiner Ansicht nach viel geschickter begründet, warum er nun Scholz mittragen kann. Er hat gesagt, Scholz ist lernfähig. Es hat sich viel getan in den vergangenen 8 Monaten. Wir haben das Sozialstaatskonzept auf den Weg gebracht. Wir wollen weg von Hartz IV. Und da haben wir alle gedacht, das wird sowieso nichts in der Großen Koalition. Aber er sagte dann, durch die Corona-Krise ist da auch einiges in Bewegung geraten, jetzt schon. Also, dass man auf die Vermögensprüfung von Hartz-IV-Empfängern etwa verzichtet, dann Kurzarbeitergeld, Liquiditätshilfen. Und da hat Kühnert gesagt, ja, da hat er gute Politik gemacht. Da war ein fester Anker in dieser Koalition. Und deswegen kann ich ihn nun mittragen. Auch bei ihm gilt, es fehlten die Alternativen zu Olaf Scholz, aber nun versammeln sich alle hinter ihm. Ist nur die Frage, wie lange das hält, denn der Wahlkampf ist ja noch lang.
Es gibt noch mehr Personalbewegungen in der SPD. Familienministerin Franziska Giffey soll Michael Müller beerben und regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Manche sagen, zu schade. Sie wäre besser als Ministerin in einer neuen Bundesregierung aufgehoben oder eben halt auch an Scholzens Seite.
Ja, oder Kanzlerkandidatin. Das war ja auch mal im Gespräch und da hat sie wohl auch mit sich gerungen. Da habe ich auch mit ihr drüber sprechen können. Da hatte sie aber gerade das Problem mit den Plagiatsvorwürfen hinsichtlich ihrer Doktorarbeit an der Backe und sah sich dann nicht in der Lage anzutreten. Dann wäre sie möglicherweise jetzt eine Kanzlerkandidatin, denn auch sie hat schon Gewicht. Sie hat sich jetzt aber ganz entschieden, fest entschieden für Berlin. Es wird noch nicht so offen gesagt, aber wir gehen alle davon aus, dass sie nicht nur den Landesvorsitz der Berliner SPD übernehmen wird, sondern dass sie auch regierende Bürgermeisterin werden will, also Michael Müller beerben will.
Und der Müller, will selbst in den Bundestag, was auch nicht so ganz einfach ist, weil ihm da Juso-Chef Kevin Kühnert das Leben schwer macht.
Ja, aber meiner Ansicht nach hat Michael Müller sich das zu einem großen Teil selbst zuzuschreiben. Er hat zu lange gezögert und dann hat er sich nun entschlossen, um seine Karriere nicht sang- und klanglos zu beenden, in den Bundestag zu gehen. Aber in der Tat, da war ihm Kevin Kühnert zuvorgekommen und jetzt gab es sogar Rangeleien, ob Kühnert die Landesliste anführen sollte oder nicht doch lieber der regierende Bürgermeister. Da hat man sich jetzt nun verständigt, dass Kevin Kühnert zwar den Wahlkreis bekommt, Tempelhof-Schöneberg, der eigentlich der Heimatwahlkreis von Michael Müller ist, aber dafür wird Kühnert auf dem zweiten Listenplatz landen, also Spitzenkandidat der SPD. Bei der Bundestagswahl auf der Berliner Liste wird eben Michael Müller dann am Ende doch sein.
Hauptstadtkorrespondent Frank Capellan zur SPD und ihrer Kanzlerkandidatenkür. Schrottimmobilien sind in Deutschland in vielen Städten ein Problem, zum Beispiel in Gelsenkirchen, Duisburg, Düren, Wildemann oder auch in Berlin. Da wohnen die Ratten nicht nur im Keller, sondern auch in den Müllbergen, auf den Fluren oder im Hof. Zerbrochene Fenster, kaputte Heizungen, herausgerissene Stromkabel zeigen, was das Wort Verwahrlosung bedeutet. Und längst nicht immer kann man mit Hilfe von Brandschutzverordnungen dafür sorgen, dass diese Häuser nicht mehr bewohnt werden dürfen. In Berlin gibt es etwa 70 solcher Schrottimmobilien, in denen auch noch Menschen leben, vor allem Osteuropäer. Und das ist möglich, weil die Eigentümer rechtliche Grauzonen nutzen und trotz dieser desaströsen Situation von Menschen Miete verlangen können. Es sollte ein Gesetz dagegen geben, das aber lässt seit vielen Jahren auf sich warten. Und so können die Profiteure weitermachen. Der Tagesspiegel hat recherchiert, dass zu diesen Profiteuren zwei Brüder gehören. Einer der beiden ist Mitglied der CDU und bislang auch aktiv für sie gewesen. Manfred Götzke hat sich in Berlin eines seiner Häuser angesehen.
Das Haus von Immobilienbesitzer Thilo Peter in Berlin-Neukölln ist leicht zu finden. Es ist das heruntergekommenste in der Nogatstraße. Von der Fassade blättert der Putz, die Haustür fehlt, im Hof stapelte sich zeitweise Sperrmüll. Vor dem Haus sitzt eine rumänische Familie auf Plastikstühlen. Der Vater raucht, der Sohn tippt auf seinem Handy rum.
In der Wohnung reparieren wir alles, im Bad, in der Küche. Wir haben Laminat verlegt, tapeziert. Dass er hier draußen nichts renoviert, interessiert mich nicht. Wir renovieren unsere Wohnung, draußen ist seine Aufgabe.
Sonst sei der Vermieter ganz in Ordnung, sagt die etwa 60-jährige Mutter.
Wir haben hier keine Probleme. Wir wohnen seit 10 Jahren hier. Der Chef ist gut zu uns, es ist alles okay.
Mehr wollen sie jetzt aber auch nicht sagen. Andere Bewohner des Hauses reden gar nicht erst mit mir.
Die Bewohner selbst wollen sich überhaupt nicht dazu äußern, wenn die Presse fragt, weil sie totale Angst haben. Ihre Kinder werden bedroht, manchmal von diesem Hausmeister. Sie haben Angst, rausgeschmissen zu werden.
Agnes Simon arbeitet als Sozialarbeiterin im Nachbarschaftsheim, ein paar Häuser weiter. Simon ist selbst Rumänin und unterstützt ihre Landsleute aus diesem und anderen Berliner Mietshäusern schon seit Jahren. Erst vor ein paar Wochen haben ihr die Bewohner per WhatsApp geschrieben, wie es in dem Haus von innen aussieht und wie unwohl sie sich dort fühlen.
Wir sind eine Familie von 11 Personen und wohnen in einer Zweiraumwohnung voller Kakerlaken, Mäusen, in einem dreckigen Wohnhaus. Die Wohnung hat kaputte Wände. Manches stürzt ein, der Hof ist voller Müll und kaputter Türen. Manchmal haben wir warmes Wasser, manchmal nicht. Oder jemand anders schreibt: Die veralteten Sicherungskästen in der Wohnung schlagen Funken. Es gibt Mauselöcher in den Wohnungen. Damit das Ungeziefer nicht von Wohnung zu Wohnung geht, hat man Kistendeckel vor offener Lüftung Schächte genagelt. Das nützt nichts.
Andere berichten von defekten Heizungen, kaputten Fenstern, Schimmel. Ein Horrorhaus, in dem die osteuropäischen Bewohner auch noch hohe Mieten zahlen. Agnes Simon kennt sogar solche Fälle.
Fast 700 Euro für ein Zimmer ohne warmes Wasser.
Der Mann, der sich auf Kosten der Bewohner bereichert, ist in Berlin kein Unbekannter. Thilo Peter, von Beruf Steuerberater und Mitglied der Berliner CDU. Seit Jahren Vorstand im Ortsverband Charlottenburg-Nord. Er besitzt noch ein weiteres Mietshaus in Neukölln. Es sei ähnlich heruntergekommen, auch hier leben Rumänen und Bulgaren, die auf dem überhitzten Berliner Wohnungsmarkt sonst keine Unterkunft finden, erzählt Susanna Kahlefeld. Sie kämpft als Abgeordnete der Grünen seit langem gegen diese Art von Vermietung.
Es steckt dieses Geschäftsmodell dahinter, Häuser, die eigentlich nicht vermietbar sind, an Menschen zu vermieten, die sich nicht wehren können, die dann die Miete bar bezahlen, die man einfach aus den Häusern rausschmeißen kann. Es ist eine Gelddruckmaschine.
Ist das legal?
Nein, natürlich nicht. Das ist alles illegal. Es ist überhaupt illegal, diese Wohnungen in dem Zustand zu vermieten.
Thilo Peter, der Eigentümer, hält sich bei dem Ganzen im Hintergrund. Den Kontakt mit den Mietern überlasse er seinem Hausmeister. Der treibe auch die Mieten ein, berichtet Sozialarbeiterin Simon.
Viele fürchten ihn auch. Die Kommunikation mit ihm läuft mündlich. Das heißt, wenn man ein Problem hat, dann sagt man es dem Hausmeister.
Simon will sogar von Schmiergeldzahlungen gehört haben. Peter äußert sich auf Anfrage des Deutschlandfunks nicht zu den Vorwürfen. Eine Mail mit zahlreichen Fragen lässt er unbeantwortet. Im Bezirksamt von Neukölln sind die Probleme in den Häusern seit Jahren bekannt. Neuköllns Bürgermeister Martin Hiekel hat sich vor einigen Wochen selbst einen Eindruck von den Verhältnissen verschafft, als es in einem der Häuser einen Corona-Ausbruch gab, die Bewohner in Quarantäne mussten.
Wir können die Eigentümer bei offensichtlichen Mängeln immer wieder zur Nachbesserung auffordern, wo die Eigentümer auch immer Stück für Stück dem nachgehen. Aber unser Eindruck ist, bei diesen Immobilien, es wird nur das augenscheinlich Notwendigste gemacht. Es wird nicht sehr hohen Wert auf Qualität gelegt, weshalb dann die gleichen Missstände immer wieder auftauchen.
Mindestens 70 solcher Horrorhäuser gibt es in Berlin. Das Geschäftsmodell ist immer dasselbe. Nicht sanieren und aus den Häusern und Bewohnern rauspressen, was geht. Um Eigentümern wie Peter beizukommen, hat das Berliner Abgeordnetenhaus in diesem Jahr eine Novelle des Wohnungsaufsichtsgesetzes verabschiedet. Künftig können sich Behörden leichter Zugang zu maroden Wohnungen beschaffen. Kosten, die den Behörden in den Häusern entstehen, können ins Grundbuch eingetragen werden. Zum Beispiel Schädlingsbekämpfung. 4-mal musste allein in der Peter-Immobilie der Kammerjäger Ratten und Mäuse bekämpfen. Hiekel hofft, dass das Gesetz möglichst schnell umgesetzt wird.
Das wäre für die Menschen eine echte Verbesserung, gerade in einem Brennpunkt wie Neukölln, wo eben die Menschen natürlich nicht unbedingt um ihre Rechte in der Intensität aufgeklärt sind wie in manch anderen Bezirken, wo man weiß, man kann sich ans Amt wenden, wenn irgendwie jemand den Eindruck hat, ein Vermieter kümmert sich nicht drum.
Die Probleme mit den Horrorhäusern sind seit Jahren bekannt. Politische Konsequenzen musste der Vermieter und CDU-Lokalpolitiker Peter bisher aber nicht fürchten. Für den Sozialdemokraten Hiekel ein Unding.
Ich finde, die Parteikollegen müssen sich damit auseinandersetzen, inwiefern die Moral von solchen Personen auch einem Kreisverband auch zuträglich ist. Dass man halt sagt, so ein ausbeuterisches Verhalten duldet man nicht in der christlich-demokratischen Union. Weil ich glaube, es hat mit christlicher Nächstenliebe nur bedingt was zu tun, wenn ich mir angucke, wie die Menschen vor Ort leben.
Der Kreisverband von Peters Charlottenburger CDU möchte von dessen Gebaren als Vermieter nichts gewusst haben, beteuert der Vorsitzende Klaus-Dieter Gröhler auf Anfrage des Deutschlandfunks. Er möchte Peter auffordern, seine Sicht der Dinge zu schildern. Anschließend wird sich dann für den betroffenen Ortsverband Charlottenburg-Nord die Frage stellen, ob und wenn ja, welche Konsequenzen zu ziehen sind, schreibt Gröhler. Wenige Tage nach dieser Mail kündigt Thilo Peter an, von seinem Amt in der Charlottenburger CDU zurückzutreten. Zu seinem Verhalten als Vermieter äußert er dagegen kein Wort des Bedauerns.
Manfred Götzke über Profiteure von Schrottimmobilien in Berlin. Wir springen zurück in die Geschichte zum 13. August 1961. Es ist 1 Uhr nachts, da beginnen Arbeiter unter Aufsicht von Grenz- und Volkspolizei mit der Absperrung einer kilometerlangen Grenze zwischen Ost-Berlin und der DDR nach West-Berlin. Zuerst sind es Stacheldraht, Holzbarrikaden und Panzersperren, später wird es eine Mauer sein, die Berliner Mauer. Vor 59 Jahren begann ihr Bau. Die DDR versuchte damit zu verhindern, dass die Bevölkerung in großer Zahl sich gegen Westen aufmachte. Die Wirtschaft sollte nicht zusammenbrechen. Dafür aber brach so vieles andere. Herzen von Liebenden, Familien wurden auseinandergerissen. Und dann starben Menschen, weil sie die Mauer überwinden wollten. Seit 2009 sorgt die Stiftung Berliner Mauer dafür, dass das Erinnern an diese Teilung nicht vergessen wird. Axel Klausmeier ist Direktor der Stiftung seit der ersten Stunde. Ich habe heute Mittag mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie er den Jahrestag bislang begangen hat.
Ja, unter anderen
Bedingungen natürlich Corona-bedingt. Wir haben normalerweise sehr viele Gäste. Heute haben wir gewissermaßen eine Stellvertreterveranstaltung gemacht mit rund 20 Personen aus der Öffentlichkeit, aber von den Opferverbänden, von Angehörigen, von Mauertoten. Sehr würdig und klein mit zwei Zeitzeugen, Vater und Sohn Kretschel, die besonders durch die Mauer geprägt wurden. Anschließend eine Kranzniederlegung, sodass wir einen würdigen Weg gefunden haben, trotz der widrigen Umstände an das Unrecht des SED-Staates zu erinnern.
Sie haben es gesagt, zu Corona-Zeiten ist auch so ein Gedenken was anderes. Welche Auswirkungen hatte das Virus bisher auf die Arbeit der Stiftung?
Wir haben normalerweise im Jahr etwa 4.000 Führungen. Davon haben wir inzwischen circa 2.500 canceln müssen. Unsere Häuser waren geschlossen. Inzwischen sind sie seit Anfang Juni wieder eröffnet. Und wir haben auch gemerkt, dass unser Gedenkstättenareal plötzlich teilweise jedenfalls, interessant genutzt wurde. Beispielsweise, Spielplätze waren geschlossen, plötzlich trainierten Fußballmannschaften bei uns und insofern haben wir auch darauf reagieren müssen und es ist wichtig, dass wir die Erinnerung auch in diesen schwierigen Zeiten aufrecht und hochhalten.
Sie haben derzeit eine Ausstellung und in die haben Sie das Virus mit eingeflochten. Sorgt Corona für Mauern?
Ja, wir haben das Befinden vieler Menschen in diesem Land sehr ernst genommen und wir haben auch die Chance genutzt, um gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass die Berliner Mauer und das damit zusammenhängende Grenzregime etwas grundsätzlich anderes ist als die Einschränkungen, die wir jetzt haben, machen müssen, sei es die Maskenpflicht hier und da. Aber es gab eben tatsächlich geschlossene Grenzen in Europa und damit haben wir uns auseinandergesetzt und das thematisiert. Es geht uns schon immer wieder darum, deutlich zu machen, was das Grenzregime der DDR ausmachte und die Einmaligkeit dieser Grenze, nämlich nach innen gerichtet zu sein, die eigene Bevölkerung einzusperren, ja, und damit praktisch den Sprung auch ins Jetzt gemacht zu haben.
Wie steht es denn um das Erinnern? Die Geschichte der Mauer ist ja noch nicht zu Ende erzählt.
Nein, uns geht es darum, immer wieder neue Perspektiven auch auf den Mauerbau, auf die Geschichte des Mauerbaus, aber auch auf die Geschichte des Mauerfalls zu bringen. Wir sind dabei, immer wieder Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu befragen, die bis jetzt nicht im Fokus standen. Wir kümmern uns beispielsweise im Moment sehr um Fragen, wie ist es beispielsweise beim Mauerfall der türkischen Community in Berlin ergangen oder andere Menschen mit Migrationshintergrund. Wir schreiben gerade, publizieren ganz bald in unserem Haus ein Buch meiner Kollegin Bettina Effner zum Thema, wie ist eigentlich die Integration, die Westintegration der DDR-Flüchtlinge passiert in der alten Bundesrepublik.
Und dann gibt es ja immer noch die Frage oder auch den Streit um die Zahl der Maueropfer und der Toten.
Es gibt eine Diskussion darüber, wie viele Mauertote es tatsächlich gegeben hat. Für uns von der Stiftung Berliner Mauer ist es eigentlich sehr klar und wir haben sehr klare Kategorien entwickelt, dass wir uneingeschränkt von mindestens 140 Menschen, die im Kontext der Berliner Mauer und auch der Grenzanlagen ums Leben gekommen sind, zu benennen sind. Die Frage für die innerdeutsche Grenze, auch gerade mit Blick auf die Ostsee, darüber gibt es in der Tat nach wie vor Debatten und daran arbeiten wir weiter, um da mehr Klarheit zu schaffen.
Gibt es noch Mauern, was die Entschädigung der Maueropfer angeht?
Also diese ganzen Verfahren sind im Wesentlichen weitestgehend abgeschlossen. Die Mauerschützenprozesse waren Anfang der 90er Jahre sicherlich damals zu Recht auch sehr intensiv und heiß diskutiert über die Frage der Täterschaft. Aber für uns ist es sehr wichtig, den Respekt vor den Opfern in der Öffentlichkeit immer wieder deutlich zu machen. Und dazu gehört eben auch die Entscheidung, mitunter schwierigeren Bedingungen als sonst an einem Tag wie heute, dem 13. August, an die Teilung und an deren Opfer zu erinnern.
Seit dem vergangenen Jahr können ja Flüchtlinge aus der DDR für gesundheitliche Schäden grundsätzlich entschädigt werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht Leipzig entschieden. Wie wichtig ist so ein Urteil so viele Jahre später?
Das ist enorm wichtig. Es ist entscheidend, dass dort den Anerkennung nicht nur symbolische, sondern eben auch materielle zukommt, auch wenn es spät ist und auch wenn es leider viele Menschen eben nicht mehr erreicht.
Kommen eigentlich noch Menschen mit ihrer Geschichte zu Ihnen und sagen, so, jetzt bin ich bereit, jetzt möchte ich erzählen?
Regelmäßig, ja. Zu uns kommen Menschen, die Nachlässe, beispielsweise wenn Vater, Mutter verstorben sind oder eben in dem Zusammenhang kommen auch die Eltern, die dann noch leben, zu uns und erzählen ihre Geschichte, zeigen uns ihre Objekte, die sie haben, heimlich geschossene Fotos beispielsweise und andere Dinge. Und viele fassen dann auch den Entschluss, jetzt endlich über das Erlebte zu reden. Und das ist ganz, ganz wichtig und häufig heilend und versöhnend.
Apropos, reden wir über die Grenzen des Zusammenwachsens. Glauben Sie, dass wir irgendwann mal nicht mehr über Ossis und Wessis reden?
Ich hoffe das. Ich weiß, es ist noch sehr, sehr viel Ungleichgewicht wirtschaftlich zwischen Ost und West. Aber wenn wir die Zahlen sehen, wie sie sich entwickeln, die Abwanderung aus den Ostländern in dem Maße, wie sie vorher war, ist gestoppt. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Aber natürlich ist auch das eine generationelle Frage. Und ich bin Jahrgang 65 und für meine Freundinnen und Freunde ist es immer wieder ein Thema, und wenn es nur ein Witz ist über irgendeine Kindersendung, die man gesehen hat oder eben gerade nicht gesehen hat. Man kommt ins Gespräch und ich glaube, das ist wichtig. Wir können auch Ost und West voneinander unglaublich profitieren, wenn wir miteinander reden, und das ist das Allerwichtigste.
Nächstes Jahr wird sich der Baubeginn zum 60. Mal jähren. Was haben Sie vor?
Wir beginnen jetzt ganz bald mit den Planungen. Wir wollen Zeitzeugen einbinden. Das ist wichtig, denn so viele, die aussagekräftig und belastbar über die Ereignisse rund um den Mauerbau erzählen können, so viele Menschen gibt es leider auch nicht mehr, denn diese Menschen sind jetzt ja dann mindestens so, sagen wir mal, 80 so ungefähr. Also Zeitzeugen einbinden ist wesentlich. Natürlich geht es uns immer auch darum zu zeigen, dass das nicht irgendetwas war, was nur vor 60 Jahren geschah und vorbei ist, sondern uns als Gedenkstätte geht es immer wieder darum, auch aktuelle Bezüge hereinzubringen und das Thema Mauern, Grenzen, Weggehen, Ankommen, gerade was auch Flüchtlinge angeht, ist ja nun leider mehr als aktuell. Also es geht darum, aktuelle Bezüge herzustellen, aber natürlich immer auch um die Einzigartigkeit des Grenzregimes der DDR herauszuarbeiten.
Das war Axel Klausmeier, Direktor der Stiftung Berliner Mauer, heute am Tag, da vor 59 Jahren mit dem Bau der Mauer begonnen wurde. Am 13. September finden in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen statt. Und noch immer ist es so, wie die Politikwissenschaftlerin Helga Lukoschatz 2014 in einer Studie festgestellt hat: Es fehlen die Frauen. In den politischen Ämtern sind sie immer noch in der Minderheit. Lukoschatz hat damals die wenigen Bürgermeisterinnen gefragt, wäre ihre Karriere anders verlaufen, wenn sie ein Mann wären? Und 3/4 sagten ja. Sie hätten zum Beispiel weniger Skrupel gehabt bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Sie hätten sich früher um ein Amt beworben. Und so ist es bis heute. Nur 30% der Abgeordneten in den Kommunalparlamenten sind im Schnitt Frauen. Ein Lichtblick ist da die Stadt Erftstadt, westlich von Köln. Dort ist es sicher, dass der nächste Bürgermeister auf gar keinen Fall ein Mann wird. Und das liegt daran, dass sich ausschließlich Frauen um dieses Amt beworben haben. 5 an der Zahl. Moritz Küpper ist diesem seltenen Phänomen im kommunalpolitischen Leben nachgegangen.
Im Hintergrund plätschert ein Brunnen. Auf dem Tisch stehen Schälchen mit Gurken und Möhren, Frikadellen und Käsewürfeln.
Das sind natürlich immer die gleichen Fragen für jede Kandidatin.
Erklärt Peter Kaulen-Windgassen, der Vorsitzende des Stadtsportverbandes Erftstadt. Es hat etwas von großer TV-Welt, von Kandidatinnenzimmer, wie bei Big Brother, Wetten, dass oder einer anderen dieser Unterhaltungsshows. Oder zumindest von TV-Duell. Dabei sitzen hier im Hinterhof eines Einfamilienhauses in Erftstadt-Kierdorf 5 Kandidatinnen für das Bürgermeisterinnenamt in der rheinischen Kleinstadt und warten auf ihren Auftritt im lokalen Sender Mux TV.
Am Anfang wird dann ein bisschen, werden wir nach kurz vorgestellt, da kommt der Stadtsportverband, will ich nochmal zum Verband sagen, weil haben ja vielleicht auch Leute da vor dem Kanal, die gar nichts über den Stadtsportverband wissen und wie das funktioniert.
Ein Bildschirm im Hintergrund zählt die Minuten und Sekunden runter. Rund 50.000 Einwohner hat die Stadt nahe Köln, ist ländlich geprägt und bekommt in diesem Jahr erstmals ein weibliches Stadtoberhaupt. Denn bei der nun anstehenden Kommunalwahl am 13. September treten ausschließlich Frauen als Spitzenkandidatinnen für das Bürgermeisterinnenamt an.
Also wenn jetzt hier 5 Männer kandidieren würden in Erfstadt, würde sich kein TV-Sender, kein Radiosender, überhaupt irgendjemand dafür interessieren, weil es einfach normal ist.
Rebecca Ewald steht ein wenig entfernt vom gemeinsamen Tisch, hat ihren Auftritt im mobilen TV-Studio schon hinter sich. Ewald, Hauptschullehrerin, parteilos, Ratsmitglied, ist mit 39 Jahren die Jüngste in diesem Rennen.
Ich meine, es wurde ja schon gewitzelt, ob wir nicht hier eine Männerquote brauchen für einen Wahlkampf, aber ich finde, man sollte da jetzt nicht drüber reden, nur weil wir Frauen sind.
Das Argument ist so einfach wie richtig. Und dennoch, die Realität zeigt auch, dass die Fakten mitunter andere sind, dass eine Konstellation wie in Erftstadt besonders ist.
Ob es jetzt anders ist?
Ewald denkt über die Frage nach.
Doch, es ist insofern anders, dass wir hier nur Frauen sind. Also wir sitzen da jetzt, was meinte eben jemand, wir sitzen am netten Kaffeekränzchen. Auch wenn sich das jetzt wieder diskriminierend anhört für Frauen, aber es ist eigentlich so relativ harmonisch, wir sind nett zueinander, wir beißen und kratzen uns noch nicht, also alles gut. Und bei den Männern, glaube ich, wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders.
Dennoch, es ist ein Wettbewerb.
Es bringen alle sehr viel mit und ich kann jetzt auch darauf eingehen, wenn es gewünscht ist.
Sagt Monika Hallstein, parteilose Baudezernentin der Stadt, die von der SPD nominiert wurde.
So bei Frau Molitor, ist Mitglied der FDP, sie war Mitglied des Bundestages, sie hat ein unglaublich hohes Maß an politischer Erfahrung und auch Bekanntheit und bringt aus dem Politikgeschäft also ganz, ganz viel mit. Da macht sie uns allen tatsächlich was vor. Frau Weitzel ist eine sehr breit aufgestellte Verwaltungsfachkraft, die als Frauengleichstellungsbeauftragte in der Stadt Erftstadt begonnen hat. Das ist eine Querschnittsaufgabe, mit der sie mit Sicherheit auch tiefe Einblicke hat nehmen können in alle Fachsparten der Verwaltung. Ganz großer Vorteil.
Den Weitzel nun für die CDU, die politisch momentan stärkste Kraft im Rat, einbringen möchte.
Frau Ewald ist genau wie ich unabhängige Kandidatin und bringt von daher, sagen wir mal, das Potenzial mit, die Gräben, die wir in der Ratsarbeit, in der Politik vorfinden, eben auch zu überbrücken, weil sie neutral ist.
Hallstein macht eine kurze Pause.
Ja, und dann haben wir noch die grüne Kandidatin, Frau Bethmann, die also mit unglaublicher Frische und großer Überzeugungskraft als Neubürgerin in Erftstadt sich jetzt das zutraut und auch sehr überzeugend auftritt und vor allen Dingen in der Region Braunkohle mit dem Thema Klimaschutz natürlich auch genau die richtigen Themen platziert. Also von daher ist das eine gute Konstellation und die Wähler haben wirklich die Wahl.
Bei einem Fünfkampf, der auffällig ist, denn allerorts in Deutschland wird, so scheint es, über das Thema diskutiert. Die CDU im Bund redet über eine Quotenregelung. So manches Bundesland hat bereits beschlossene oder arbeitet an Paritätsgesetzen. Doch die Situation in den Kommunen Nordrhein-Westfalens zeigt den Nachholbedarf. Der Frauenanteil in den Räten oder Kommunalparlamenten liegt im Schnitt bei 25-30%, obwohl mehr als die Hälfte der Einwohner in NRW weiblich sind.
Es gibt eben mehr Männer im Moment, die auch sozusagen ihre Position da verteidigen und ihre Netzwerke haben.
Stellt der Politikwissenschaftler David Gehne von der Ruhr-Universität Bochum im WDR fest, der sich mit der Zusammensetzung von Kreistagen und Stadträten beschäftigt hat. Einzige Landrätin in NRW ist CDU-Frau Eva Irrgang in Soest. Einzige Oberbürgermeisterin die parteilose Henriette Reker in Köln. Die Grünen in Bonn oder Dortmund, die FDP in Düsseldorf schicken durchaus namhafte, chancenreiche Kandidatinnen bei der OB-Wahl ins Rennen. Doch, so Politikwissenschaftler Gehne.
Und wenn nicht Parteien wie die Grünen zum Beispiel interne Quoten haben, dann gibt es eben solche Selektionsmechanismen, die dazu führen, dass am Ende Listen präsentiert werden, die Wähler dann akzeptieren können oder nicht.
Und die selten weiblich sind. Das aber fällt mittlerweile auf. Hohn und Spott erntete beispielsweise auch Armin Laschet, NRWs Ministerpräsident, für ein Foto vom Wahlkampfauftakt der Ruhr-CDU. 17 Männer, alle in hellen, zumeist blauen Hemden, posierten dort zuversichtlich und zeigten so unabsichtlich, aber offensichtlich das Problem. Laschet selbst kennt das Thema, spricht es immer wieder an, doch eine Festlegung zum Thema innerparteiliche Quote steht von ihm noch aus.
Für mich persönlich stellt sich immer die Frage nach der Qualifikation und der persönlichen Eignung für eine Tätigkeit. Und das ist unabhängig vom Geschlecht.
sagt auch Caroline Weitzel, die CDU-Kandidatin in Erftstadt. Dennoch, FDP-Frau Molitor hat festgestellt, dass diese weibliche Konstellation in der Bevölkerung in Erftstadt durchaus Thema ist.
Aber ich glaube, dass sie das zunehmend auch für normal empfinden. Wir haben eine Bundeskanzlerin ganz, ganz lange Jahre. Und vielleicht sollte es normaler werden, dass sich auch mehr Frauen engagieren.
Sagt Molitor, die selbst Fraktionsvorsitzende ist.
Wenn Sie in die Räte gucken, dann ist das zu großen Teilen Männersache. Das muss sich dringend ändern. Und ich bin auch der Meinung, Frauen müssen selber auch dann den Mut haben, diese Möglichkeiten wahrzunehmen, wenn sie denn vorgeschlagen werden, auch zu sagen, ich mach's.
Ich glaube schon, dass wir 5 Kandidatinnen sagen, also als Grundaussage, trau dich, ja, wenn du es machen willst, mach's und lass dich da auch nicht vom Weg abbringen. Und das Geschlecht ist nicht das, worauf es ankommt.
Sagt auch Hallstein, doch an einem Punkt kommt es im Moment eben doch auf das Geschlecht an.
Ich finde es extrem wichtig, Sichtbarkeit ist extrem wichtig.
Sagt Stefanie Bethmann, die grüne Kandidatin.
Das merke ich auch in der Wirtschaft. Ich arbeite in einer männerdominierten Branche. Je höher man in der Hierarchie kommt, je weniger Frauen sind da. Und es ist wichtig, so Beispiele zu sehen, dass man sagt, okay, ich gehöre da auch hin und da sind mehrere schon. Und ich wäre da auch nicht die Erste. Ich glaube, das braucht man. Und eben auch, wenn man sich trifft unter Bürgermeistern in NRW und auch bundesweit, je mehr Frauen, je mehr wird klar, das ist ein normales Amt und da, es hängt nicht am Geschlecht. Ich würde mir wünschen, wir wären schon weiter. Aber ich finde es wichtig, dass wir das immer weiter betreiben, ja.
Ein Punkt, weshalb gerade die Erftstädter Konstellation über das rheinische Revier hinaus Signalwirkung haben könnte. Und auch CDU-Kandidatin Weitzel, die, ganz Parteilinie, eigentlich zurückhaltend bei der Quote ist, zugleich aber eben Gleichstellungsbeauftragte, kann mit der Konstellation nun gut leben.
Ja, wir werden eine Frau haben in Erftstadt, das ist sehr schön.
Fragt sich nur, welche?
Moritz Küpper über Erftstadt, wo sich ausschließlich Frauen für das Bürgermeisteramt beworben haben. Mehr Frauen in die Parlamente, wir bleiben noch beim Thema, weil die Frage, wie kriegt man das hin, ja immer noch nicht gut beantwortet ist. Würde es vielleicht mit einem Paritätsgesetz funktionieren? In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Belgien oder Portugal, gibt es bereits Geschlechterquoten für Kandidatenlisten. In Deutschland hat sich Thüringen an solche Regelung rangewagt. Die sollte nach dem Reißverschlussprinzip funktionieren. Das hätte geheißen, dass sich männliche und weibliche Kandidaten auf den Wählerlisten abwechseln. Aber der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat ein entsprechendes Gesetz gekippt. Es würde gegen die Landesverfassung verstoßen. In Brandenburg ist seit dem 30. Juni ein ähnliches Gesetz in Kraft. Und wieder soll ein Gericht entscheiden, ob es vor der Verfassung Bestand hat. Nächste Woche beginnt dazu die mündliche Verhandlung. Viele warten darauf mit Spannung. Christoph Richter hat mit Frauen darüber gesprochen.
Braucht man unbedingt.
Die Berliner Menschenrechtsexpertin Marion Böker unterstreicht die Notwendigkeit von paritätisch, also geschlechtergerecht besetzten Wahllisten in Brandenburg.
Weil jetzt mehr, schon als 100 Jahre nach dem Frauenwahlrecht, brauchen wir eine repräsentative Vertretung von Frauen.
Freiwillig passiere da nämlich nichts. Die Politik müsse eine Vorreiterrolle spielen, sagt Frauenrechtlerin Marion Böker und schaut mit hoffnungsvollem Blick nach Potsdam. Dort wird das Verfassungsgericht kommende Woche über das neue, aber schon jetzt hoch umstrittene Paritätsgesetz entscheiden. Weil das höchste Gericht in Brandenburg mit 5 Männern und 4 Frauen fast geschlechtergerecht besetzt sei, ist Marion Böker zuversichtlich, dass man dort das Gesetz nicht kippen werde.
Gleichstellung ist geboten, wo immer eine Ungleichheit, eine Diskriminierung von Frauen auch prozentual besteht.
Frauen müssten sich die Macht holen, um männliche Machtstrukturen zu durchbrechen, sagt Böker, um den weiblichen Blick in die Politik einzubringen.
Staatsrechtlich geht es um Repräsentanz. Wenn wir 51% sind in diesem Land, die Frauen, sollte dieser Teil abgebildet werden in Parlamenten, ja, und das Volk repräsentieren.
Das Paritätgesetz, beschlossen im Februar 2019 und seit dem 30. Juni diesen Jahres in Kraft, soll die Parteien in Brandenburg dazu verpflichten, ihre Listen für die Landtagswahl abwechselnd und damit je zur Hälfte mit Frauen und Männern zu besetzen und damit zur Gleichbehandlung der Geschlechter in der Politik beitragen. Der Anteil von Frauen in politischen Ämtern soll damit gesteigert werden und die Gesellschaft ein Stück weit gerechter machen. Weil Freiwilligkeit und Appelle aber bisher nichts gebracht hätten, gehe es eben aber nur mit einer Quote, sagt Böker. Die Zahlen scheinen ihr recht zu geben. Im Brandenburger Landtag sind lediglich 28 Frauen vertreten, ihnen gegenüber sitzen 60 Männer. Damit beträgt der Frauenanteil im Potsdamer Landtag 32%. In der vergangenen Legislaturperiode waren es noch 36%. Im bundesweiten Vergleich ist das Land Brandenburg in Bezug auf die parlamentarische Frauenquote somit von Platz 4 auf Platz 7 abgerutscht. Für die Schönefelder Unternehmerin Katrin Körber von der Piratenpartei trotzdem kein Argument für eine Quote oder gar ein Paritätsgesetz.
Also ich denke, dass man als Frau durchaus was erreichen kann, wenn man denn möchte. Und ich glaube, dass es immer noch ein generelles Problem ist, dass halt Männer stärker interessiert sind an der Politik und deswegen sich mehr in die vorderen Positionen schieben.
Starre Quotenregelungen würden da in Brandenburg nichts ändern, schiebt Körber hinterher. Die Piratenpartei hat neben der AfD und der NPD Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz eingelegt. Es verstoße gegen diverse Grundrechte, wie die Unzulässigkeit starrer Quotenregelungen. Es stelle einen unverhältnismäßigen staatlichen Eingriff in die Programmfreiheit der Parteien dar. Es untergrabe die Chancengleichheit, führt die Piratenpolitikerin Katrin Körber auf. Parteien mit wenigen Mitgliedern würden benachteiligt.
Wir müssen ja Frauen aufstellen und wenn die nicht wollen, dann haben wir keine Chance. Da sehe ich wirklich den Knackpunkt.
Etwa 11% der etwa 400 Mitgliederinnen und Mitglieder sind nach Angaben der Piratenpartei in Brandenburg Frauen. Auch in der brandenburgischen CDU sehe man das Quotengesetz mit gemischten Gefühlen, sagt Christi Augustin, Vorsitzende der brandenburgischen Frauenunion. Allerdings gibt sie zu, bei der parteiinternen Frauenförderung gäbe es noch Luft nach oben, auch in der Union.
Richtig, wir brauchen auch mehr Bürgermeisterinnen, Oberbürgermeisterinnen, Landrätinnen. Und hier muss man auch nochmal den Blick auf die Bedingungen wirklich gezielt setzen. Dass es die Sitzungszeiten zum einen sind, mögliche Kinderbetreuung, aber auch Pflege der Angehörigen sind oft noch auf dem Rücken der Frauen und schrecken zurück und lassen sie zurückschrecken, selber aktiv zu werden in der Politik. Und das kann nicht ausgeblendet werden, wenn wir bloße Vorgaben machen, welchen Anteil Frauen dann jeweils in den Kommunen oder kommunalen Gemeindevertretungen haben sollen, beziehungsweise in den Parlamenten.
Frauenrechtlerin Marion Böker bleibt dabei. In Deutschland verpflichtet der Artikel 3 des Grundgesetzes zur Gleichstellung von Männern und Frauen. Und das wolle man jetzt auch im Potsdamer Landtag sehen. Zudem haben die DDR und die Bundesrepublik schon in den 1980er Jahren die sogenannte CEDAW-Konvention ratifiziert, das UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau. Das sei keine lockere Vereinbarung, sondern ein Gebot, sagt Frauenrechtsexpertin Marion Böker.
Und ich hoffe, dass man in Brandenburg unter denen, die jetzt zu diesem Urteil finden, von dem Gericht auch Mut hat, das einzubeziehen.
Werde das Gesetz gekippt, wie kürzlich in Thüringen, wäre das ein weiteres Desaster und ein herber Rückschlag für die Gleichstellung von Männern und Frauen, sagt Politologin Uta Kletzing, Sprecherin beim Frauenpolitischen Rat im Land Brandenburg.
Egal wie dieses Urteil ausgeht, wird Klarheit bringen, was die nächsten Schritte sind. Und ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit die brandenburgischen Politiker, Politikerinnen auch hier in den letzten Monaten sozusagen deutlich gemacht haben, dass es weiterhin einen ungebrochenen politischen Willen und auch eine politische Mehrheit gibt für ein Paritätsgesetz.
Sollte es fallen, wäre sogar ein Gang nach Karlsruhe ans Bundesverfassungsgericht oder an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg denkbar, sagt Kletzing.
Das ist etwas, was wir auf jeden Fall auch unterstützen würden, beziehungsweise dann für Brandenburg auch fordern würden.
Christoph Richter über das Paritätsgesetz in Brandenburg. Das war das DLF-Magazin mit Irene Geuer und mit Laura Esslinger in der Redaktion. Sie hat Ihnen die Themen heute zusammengestellt. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend. Bleiben Sie gesund.